Deutschlandfunk Interview. Dass Putins Truppen Zivilisten ermorden, dass sie vergewaltigen und Menschen verschleppen, Städte zerstören und immer wieder plündern, ist bekannt. Und doch sind es manchmal die Einzelschicksale, die den Charakter der russischen Kriegsführung bloßlegen. Die ukrainischen Behörden berichten, russische Soldaten hätten den Chefdirigenten der Philharmonie von Cherson erschossen. Juri Kerpatenko hatte sich geweigert, ein Konzert zu dirigieren, mit dem die Besatzer die vorgebliche Wiederherstellung eines friedlichen Lebens in Cherson demonstrieren wollten. Kulturstaatsministerin Claudia Roth sagte dazu, Putin und seine Schergen wollten die eigenständige Kultur und die kulturelle Identität der Ukraine zerstören. Und nicht nur die, aus Kiew wird gerade Beschuss mit Drohnen gemeldet. Heute treffen sich die Außenministerin und Minister der Europäischen Union in Luxemburg. Auf der Tagesordnung stehen die EU-Ausbildungsmission für rund 15.000 ukrainische Soldaten. Außerdem neue Sanktionen gegen den Iran, genauer gegen Personen und Organisationen, die für die jüngste Unterdrückung von Protesten im Land verantwortlich gemacht werden. Am Telefon ist der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg von der christdemokratischen österreichischen Volkspartei, den wir in Luxemburg erreichen. Guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Minister, Putin versucht gerade rund 300.000 Männer zu mobilisieren. Reicht da eine Ausbildung für 15.000 ukrainische Soldaten aus?
Nun, es ist ja nicht so, dass die ukrainischen Soldaten ausschließlich jetzt über diese Trainingsmission der Europäischen Union ausgebildet werden. Es ist eine, glaube ich, sinnvolle Bündelung der Maßnahmen, die von Mitgliedstaaten schon gesetzt werden. Und wir wissen, dass das Drafting in Russland schwierig und schleppend vor sich geht und dass die 300.000 ja erst in Monaten überhaupt ankommen werden. Also ich glaube, es ist trotzdem ein wichtiges Signal, dass diese Mission geschaffen wird und Österreich wird dem auch zustimmen.
Auf welche Dauer dieses Krieges stellt sich Ihre Regierung ein?
Das ist vielleicht die Kernfrage. Momentan haben wir das Gefühl, dass der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, ja alles tut, um zu eskalieren und den Krieg an Brutalität noch eine Steigerung zu geben und dass es sich in die Länge zieht. Unser Ziel muss sein, dass hier die Kampfhandlungen möglichst bald enden. Es muss wieder Raum für Diplomatie geben. Momentan gibt es ihn ganz eindeutig nicht aufgrund des Vorgehens der Russischen Föderation. Wir haben ja wieder heute früh gehört von Einschlägen im Raum Kiew. Also derzeit sieht es nach Eskalation aus und wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Auseinandersetzung, dieser Krieg noch länger andauern wird.
Sie haben es gesagt, Kiew wird gerade beschossen. Putins Truppen befinden sich ja insgesamt eher in der Defensive. Was bedeutet das jetzt absehbar für seine Strategie und vielleicht auch für die Wahl der Mittel in diesem Krieg?
Also ich will hier nicht öffentlich spekulieren. Das ist natürlich eine Frage, mit der wir uns sehr intensiv in den Hauptstädten Europas auseinandersetzen. Aber eines ist klar, er eskaliert und das merkt man sehr deutlich, sowohl mental als auch sowohl sprachlich als auch am Schlachtfeld. Und wir müssen alles tun, um die Ukraine bei dem Kampf zur Wiederherstellung der territorialen Integrität zu helfen. Das tun wir auch. Wir haben 8 massive Sanktionspakete beschlossen. Wir haben heute eine weitere Tranche von 500 Millionen für die Europäische Friedensfazilität. Also insgesamt 3 Milliarden an Unterstützung im militärischen Bereich und nicht letalen Bereich. Plus 19 Milliarden haben wir schon gegeben an die Europäische Union, an humanitärer Hilfe und makrofinanzieller Hilfe. Also ich glaube, dass wir hier wirklich alles tun auf europäischer Ebene, um der Ukraine zur Seite zu stellen.
Herr Schallenberg, gehen Sie davon aus, dass der belarussische Diktator Lukaschenko Truppen in die Ukraine schicken wird?
Ich glaube, das wäre eine sehr ernsthafte Eskalation und man ist sich dessen in Minsk bewusst. Er würde sich da endgültig zum Erfüllungsgehilfen des Kremls degradieren und das wäre ein Ausverkauf der Souveränität Weißrusslands. Und meine Berichte sagen auch sehr eindeutig, dass die Stimmung in der Bevölkerung absolut dagegen ist. Also er müsste sich das sehr wohl überlegen, ob er diesen Schritt setzen würde. Momentan sehe ich noch keine aktuellen Anzeichen dafür.
Die Frage ist im Zusammenhang mit der Ukraine-Politik der Europäischen Union die Finalität. Staatspräsident Zelensky möchte die gesamte Ukraine befreien, das heißt auch die Halbinsel Krim. Wird Österreich, wird Ihr Land ihm dabei die Stange halten, ihn dabei auch militärisch unterstützen?
Also es ist ganz klar, wir können nicht militärisch unterstützen. Wir sind ein neutraler Staat. Wir können auch nicht militärisches Güter zur Verfügung stellen. Aber eines ist klar, das Ziel ist die Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine. Und Eines ist für uns auch klar. Wir wollen wieder, dass es eine Möglichkeit gibt für Diplomatie. Wir wissen doch alle, logisch kann ein Krieg nie am Schlachtfeld, sondern nur am Verhandlungstisch beendet werden. Und es hat letztlich der russische Präsident in erster Linie in der Hand, morgen den Krieg zu beenden. Das könnte er, wenn er wollte. Und das zweite entscheidende Faktor ist natürlich Selenskyj. Es ist an den Ukrainern zu wissen, wann sie selber dazu bereit sind. Für Verhandlungen braucht es zwei. Aber das Ziel, die Ukraine zu unterstützen bei der Wiederherstellung der territorialen Integrität, ist klar.
Der gesamten Ukraine, also auch der Krim.
Also wir haben als Europäische Union die Annexion der Krim ja nie akzeptiert und haben seit 2014 Sanktionen verhängt. Also natürlich ist es aus unserer Warte Teil der Ukraine.
Herr Schallenberg, viele EU-Staaten haben ukrainische Flüchtlinge aufgenommen und wollen das auch weiterhin tun. Zusätzlich gelangen jetzt immer mehr Migrantinnen und Migranten über die Westbalkanroute in die Staaten der Europäischen Union. Kommunalpolitiker in Deutschland vergleichen die Lager bereits mit 2015 und 2016. Schlüsselland ist Serbien. Wie bewerten Sie die serbische Visapolitik?
Also ich war ja selber in Belgrad, das war ein gemeinsames Gipfeltreffen, das es zuerst gab, auf Regierungschefebene zwischen Ungarn, Belgrad und Österreich, weil wir genau da ansetzen wollen. Sie haben tatsächlich recht, also wir in Österreich haben rund 70.000 Vertriebene aus der Ukraine und 56.000 Asylanträge allein in diesem Jahr. Das ist eine explosionsartige Zunahme. Pro Kopf gesehen steht Österreich an zweiter Stelle nach Zypern. Und auch in absoluten Zahlen sind wir an vierter Stelle. Sie sind nur genauso wenig wie Deutschland ein Grenzstaat vom Schengen-Raum und haben aber trotzdem höhere Asylzahlen als Staaten wie Italien und Griechenland. Das stimmt nicht, da geht sich natürlich irgendetwas nicht aus. Und ein Thema ist die Visa-Liberalisierungspolitik von Serbien. Da setzen wir an, da haben wir auch die Kommission auf unserer Seite. Ich habe letzte Woche noch mit dem Vizepräsidenten Margarete Schinas gesprochen, gemeinsam mit dem Bundeskanzler. Und wir haben die Zusage eigentlich von serbischer Seite, dass sie die Visa-Liberalisierung schrittweise an die europäischen Regeln anpassen, weil 60% der illegalen Migration erfolgt momentan, die Serbien betrifft, über den Flughafen in Belgrad.
Was erwarten Sie jetzt genau von der EU-Kommission in dem Zusammenhang?
Also ich glaube, man muss an zwei Stellen ansetzen. Das eine ist natürlich weiterhin einwirken auf Serbien, dass sie als Beitrittskandidat, da ist die Erwartungshaltung auch legitim, ihre Visa-Liberalisierungspolitik an die der Europäischen Union anpasst. Weil wir sehen ja die Situation, dass Staatsbürger aus Indien in Belgrad ankommen, scheinbar auf Arbeitssuche, aber wenige Wochen später dann an der österreichisch-ungarischen Grenze stehen. Und das Zweite ist Unterstützung der Staaten am Westbalkan und nicht nur Serbiens bei der Grenzkontrolle. Österreich ist zum Beispiel präsent mit Material und Polizisten an der ungarisch-serbischen Grenze, an der serbisch-nordmazedonischen und an der nordmazedonischen griechischen und etwa auch in Albanien und andere. Ich glaube, da brauchen sie finanzielle Unterstützung, da brauchen sie Personal, aber auch Equipment wie Infrarotkameras und anderem. Also da, glaube ich, kann man noch sehr viel tun, um eine neuerliche Explosion der Migrationszahlen Einhalt zu gebieten. Das ist ja auch, wenn man so will, ein Ergebnis der derzeitigen Volatilität in der internationalen Lage. Wir haben eine sehr schlechte Wirtschaftsaussichten, steigende Energiepreise, Inflation und wir merken, dass sehr viel mehr Menschen sich wieder auf den Weg machen. Und es ist da auch wichtig von der Europäischen Union, und das wird auch Österreich tun, Organisationen wie das World Program massiv zu unterstützen. Mhm. Sie sind jene, die ja die Flüchtlingslage und die Menschen vor Ort unterstützen.
Herr Minister, 2016 hatte sich Österreich ja für eine Schließung der Balkanroute stark gemacht. Taugt dieses Beispiel als Vorbild?
Ja, insofern, dass man natürlich immer sozusagen, auf Englisch würde man sagen, upstream gehen muss. Man muss natürlich aufwärts gehen, man muss zu den Transitländern gehen, man muss zu den Herkunftsländern gehen. Nur am Balkan zu arbeiten, wäre nicht genug. Die Griechenland ist auch ein wichtiger Partner. Wir müssen auch mit der Türkei natürlich hier weiterhin einen Dialog fortführen. Aber auch, das war auch Thema zum Beispiel zwischen mir und dem indischen Außenminister am Rande der UNO-Generalversammlung in New York. Also man muss wirklich an allen Stellen ansetzen. Und ich glaube schon, und das merke ich auch in den Gesprächen etwa in Brüssel, dass es eine Lernkurve gab im Vergleich zu 2015 und 2016. Wir gehen heute dieses Thema anders an, als es damals der Fall war. Und ich glaube, das ist auch sehr richtig.
Herr Schallenberg, ein weiteres Thema. Wir haben es eingangs genannt heute bei dem EU-Außenministerinnen- und Ministertreffen in Luxemburg ist der Iran, sind Sanktionen. Das Regime knüppelt die Proteste nieder. Es versorgt Russland für den Angriffskrieg mit Drohnen oder mit anderen Waffen. Heute wollen Sie Sanktionen verabschieden. Jetzt ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob die Atomgespräche mit dem Iran fortgesetzt werden sollen oder nicht. Welche ist Ihre Haltung?
Also das, was jetzt momentan die Entwicklung, die wir gerade im Iran sehen, ist auf jeden Fall, sind keine guten Vorzeichen für die Verhandlungen zum Wiener Atomdeal mit dem Iran. Aber es gibt keinen direkten Zusammenhang. Und es ist auch bemerkenswert, dass trotz etwa des Angriffs Russland auch Russland hier weiterhin an diesen Gesprächen teilnimmt und sie nicht etwa torpediert hat. Ich glaube, dass unser wesentliches Interesse sein muss, maximale Transparenz im Atomprogramm Irans zu schaffen, dass wir einen Rüstungswettlauf in der Golfregion atomarer Natur mit allen Mitteln verhindern. Die Zeichen stehen nicht gut, nicht nur zuletzt aufgrund der Ereignisse jetzt im Iran, aber man hat in letzter Zeit schon Zweifel haben können, ob Teheran überhaupt den politischen Willen noch hat, dieses Abkommen abzuschließen.
Wäre genau die Frage, wie verlässlich ist das Regime in Teheran?
Und ich habe dazu eingehend auch vor einigen Wochen noch mit dem iranischen Außenminister gesprochen. Das war auch kein leichtes Gespräch. In Wirklichkeit steht ja das größte des Abkommens. Wir haben, also wie mir auch die Teilnehmer sagen, 98% des Abkommens steht. Und man muss auch da sagen, eine unglaublich tolle Arbeit der Mitarbeiter vom Hohen Vertreter Josep Borrell in diesem Zusammenhang, die ja diejenigen sind, die zwischen den Amerikanern und Iranern sozusagen eigentlich die Verbindungslinie herstellen. Aber tatsächlich, die Akte, die wir sehen aus dem Iran, auch gegenüber der Internationalen Atomenergiebehörde, erwecken jetzt nicht gerade Vertrauen, dass sie wirklich noch ein Abkommen abschließen wollen.
Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg, Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Danke sehr.